Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Almut Möller, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, eine Denkfabrik zu Themen europäischer Politik, vor allem zu europäischer Außenpolitik. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Vielen Dank, ja, ich freue mich, hier zu sein.
Wir schauen gemeinsam auf diesen Tag, Themen, die diesen Tag bestimmen, Milliarden für die deutschen Universitäten zum Beispiel, über die wird gerade in diesen Stunden verhandelt. Wir schauen auf Großbritanniens Kommunalwahl und, liebe Frau Möller, Sie dürfen sagen, was Sie wollen. Das gilt natürlich immer, aber heute betone ich das besonders. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Das ist schon ein gutes Gefühl, oder?
Das ist ein super Gefühl und ich merke, wenn man in Länder fährt, auch selbst in Europa, wo inzwischen das nicht mehr so der Fall ist, was das eigentlich genau heißt, sowas mal zu spüren. Insofern, wunderbar.
Ein gutes Gefühl, aber natürlich auch Freiheit mit Verantwortung. Also alles, was wir sagen, alles, was wir zumal hier im öffentlichen Raum, hat natürlich Gewicht und Bedeutung. Aber ich weiß bei Ihnen, dass Sie stets gut vorbereitet in unsere Begegnung hier hineingehen. Insofern freue ich mich sehr auf diese Radiostunde.
Schön, dass die Latte hochgelegt ist.
An diesem Freitag, an dem zur Stunde hart gerungen wird, um Milliardensummen. Die künftige Hochschulfinanzierung in Deutschland wird verhandelt, vor allem der Anteil des Bundes daran. Mein Gast heute ist eine Frau der Wissenschaft, die Politikwissenschaftlerin Almut Möller, wenn auch zuletzt vor allem in außeruniversitären Einrichtungen. Bevor wir diskutieren, was eine gute Hochschullandschaft ausmacht, kriegen wir ein paar Details zu den heutigen Verhandlungen von Dagmar Pepping.
Bundesministerin Karliczek und ihre 16 Länderkollegen müssen zum einen über die Nachfolge des Hochschulpaktes entscheiden. Er stellt Milliarden bereit, um die weiterhin steigende Zahl von Studierenden bewältigen zu können. Dazu kommen der Qualitätspakt Lehre und der milliardenschwere Pakt für Forschung und Innovation. Über ihn bekommen die Deutsche Forschungsgemeinschaft und Einrichtungen wie Max-Planck- oder Leibniz-Institute Geld. Hauptstreitpunkt zwischen Bund und Ländern, die Finanzen. Die Große Koalition hat beim Hochschulpakt zwar dauerhaft stabil bleibende Bundesmittel zugesagt, die Länder drängen aber auf eine jährliche Erhöhung. Auch beim Pakt für Forschung und Innovation verlangen sie zusätzliches Geld über das bereits zugesagte Plus hinaus. Bundesforschungsministerin Karliczek von der CDU forderte wiederum vor der entscheidenden Sitzung die Länder auf, sich zu bewegen.
Soweit also das, um das heute gerungen wird zwischen den Ländern und der Bundeswissenschaftsministerin Anja Karliczek. Almut Möller, manche würden in diesem Satz, den ich gerade gesprochen habe, gleich zwei Probleme finden, die Deutschland belasten in Sachen exzellenter Hochschulen, guter Hochschullandschaft. Erstens, ich fange mal bei dem ersten an, der zweite ein bisschen zurückgestellt, aber das erste, der Bildungsföderalismus, also dass da überhaupt eine Situation ist, wo hart gerungen werden muss zwischen 16 Landesministern, Ministerinnen und einer Bundesministerin. Teilen Sie diese Sorge?
Naja, wir wissen, dass dieses Gerangel zwischen Bund und Ländern natürlich immer auch heißt, dass solche Prozesse lang dauern. Ich sehe das in meinem Feld. Die Europafähigkeit Deutschlands ist manchmal eingeschränkt, weil man sich erst mit allen 16 Bundesländern abstimmen muss, bevor man Dinge nach Brüssel tragen kann. Na klar, die Mobilität auch in unserem Land ist manchmal erschwert dadurch. Aber das kriegen wir ja natürlich nicht vom Eis. Also diese Kuh werden wir nicht verschieben können.
Sie hätten jetzt an dieser Stelle, heute ist der Tag der Pressefreiheit, fordern können, Abschaffung des Bildungsverbandes.
Oh ja, das wäre was. Ja. Das wäre was. Das einerseits eben, dass es zwischen Bund und Ländern da dieses Tauziehen gibt, überrascht nicht. Und auf der anderen Seite, dass wir auch einen Aspekt haben innerhalb der Großen Koalition, dass SPD und CDU sozusagen da hart ringen und auch zeigen müssen, dass sie miteinander hart ringen, überrascht mich jetzt auch nicht. Was, glaube ich, wichtig ist und was mir in der aktuellen Debatte ein wenig fehlt, wenn es also ja um die Details der Zahlen und so weiter geht, ist das große Bild. Natürlich brauchen wir eine exzellente Hochschul- und Forschungslandschaft. Aber wofür denn?
Ja, wofür?
Und eine große Debatte, die wir ja momentan auch an anderen Stellen führen, ist die Frage der Zukunft der Arbeit. Also durch die Automatisierung, die Thematik künstliche Intelligenz und so weiter. Wir wissen, dass es enorme Verschiebungen gibt auf dem Arbeitsmarkt, dass sozusagen der Faktor Mensch sich in diesem Rahmen auch verändert. Und das heißt, dass sich der Arbeitsmarkt verschieben wird. Und ich will nicht sozusagen die Wissenschaft verengen auf die Employability, also sozusagen die Frage, wie, was heißt das eigentlich dann für den Arbeitsmarkt? Aber das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Also welche Ausbildung brauchen wir eigentlich in Deutschland? Für welche Jobs in der Zukunft? Und das ist für mich ein Standortthema. Das hat eine deutsche Komponente, aber eben auch eine europäische. Wir sind in einem ganz starken Wettbewerb hier. Und dieser größere Zusammenhang, der fehlt mir. Mir ist das zu kleinteilig.
Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, weil es letztendlich zu dem zweiten Problem führt, das ich benennen wollte in meinem Satz. Der verkörpert sich im Namen der Ministerin selbst, Anja Karliczek, eine Frau. Deswegen finde ich das so interessant, diesen Verweis gerade, die ja extra auch geholt wurde von Angela Merkel als eine Frau nicht aus dem Wissenschaftsbetrieb, die möglicherweise einen etwas größeren Blick, auch einen etwas praktischeren Blick hineinbringt, beispielsweise wirklich mit der Frage, wofür haben wir dieses Bildungssystem, was wollen wir damit erreichen? Und gerade diese Frau steht ja stark in der Kritik, wenn man sagt, sie ist so weit weg von den Dingen, dass sie sie leider nicht ausreichend versteht. Jetzt erwarte ich von Ihnen nicht die Bewertung, ob das wirklich so ist. Vielleicht können wir es abstrakter machen. Kann es sein, dass das ein Bereich ist, den man wirklich sehr genau von innen kennen muss, um da politisch reüssieren zu können?
Ganz bestimmt. Denn Sie haben da also unheimlich viele Interessen und Akteurinnen und Akteure, die da unterwegs sind. Die großen Forschungsverbünde, Institutionen, Universitäten und so weiter. Das ist natürlich, und all diejenigen Interessen, vor allen Dingen, die sich jetzt ja auch artikulieren, bis hin zu denjenigen, die sagen, das leidige Thema der Befristung von Arbeitsplätzen im universitären Bereich, das kenne ich noch aus meiner Vergangenheit auch, weil Sie das ansprachen, na, die sich artikulieren. Und das ist natürlich eine große Maschine des Interessenausgleichs, die da stattfinden muss. Und da muss man das Feld schon sehr gut kennen. Vor allen Dingen, wenn das in diesem komplizierten Bund-Länder-Zusammenhang funktioniert. Insofern, ne, das ist schon ein dickes Brett, was man da bohren muss.
Sie kennen den Wissenschaftsbetrieb durch Ihre eigene Biografie, die Vereinigten Staaten, aber auch vor allem Frankreich ganz stark. Also gerade bei Frankreich ja auch ein Land, das sehr zentralistisch rangeht, das sehr auch mit Elite-Gedanken rangeht, zwar einem republikanischen Elite-Gedanken, aber ja doch einem Elite-Gedanken. Wenn Sie da so europäisch schauen, haben Sie den Eindruck, da könnten wir uns Sachen abschauen?
Also ich glaube, Deutschland ist schon ziemlich gut aufgestellt, weil wir einfach viele Ressourcen haben und natürlich auch ein Vorteil liegt in Dezentralisierung. Interessanterweise hat ja Präsident Macron gerade, ich glaube letzte Woche oder vorvergangene Woche, angekündigt, dass er ran will an die Elitehochschulen, weil der Vorwurf im Raum stünde, dass das sozusagen eine Ausbildung ist, die nicht in der Breite den Franzosen und Französinnen ermöglicht, sich dann auch in Zukunft in die Gestaltung des Landes einzubringen und so weiter. Also er weiß natürlich auch, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Ich glaube, was wir in Deutschland auch sehr viel stärker tun müssen, ist einerseits uns als europäischen Faktor mitzusehen. Also wir sind gleichermaßen ein Zugpferd sozusagen für die europäische Wissenschafts- und Hochschullandschaft. Und da gibt es eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die natürlich mit sehr guten Voraussetzungen kommen, wie Deutschland eben auch. Aber andere, um die es wirklich sehr viel schlechter bestellt ist, weil sie einfach die Ressourcen nicht haben. Ne? Wenn man an die jüngeren Mitgliedstaaten der Europäischen Union denkt, beispielsweise, wenn man an Südosteuropa denkt, die Länder, die noch beitreten wollen. Da erlebt man wirklich eine ganz schwierige Situation, einerseits was Finanzierungsmöglichkeiten angeht, die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Und insofern für mich ist das ein Thema auch europäischer Standortpolitik. Wir sind international im Wettbewerb und wir müssen gucken, dass wir uns da auch einbetten in eine Standortdebatte in Europa.
Wie die Briten möglicherweise zum Brexit stehen, das kann man aus den Ergebnissen der Kommunalwahl lesen, wenn man möchte. Kommunalwahl, die gestern in Großbritannien abgehalten wurde. Langsam trudeln die Ergebnisse ein oder vielmehr immer mehr Ergebnisse. Und wie die aussehen, das weiß Friedbert Meurer in London. Wie sehen sie denn aus?
Also sie sehen so aus, dass beide großen Parteien, Konservative und Labour, verloren haben. Vor allen Dingen die Konservativen haben verloren. Das ist natürlich erwartet worden. Damit hat man gerechnet. Vermutlich werden sie knapp ein Viertel ihrer Mandate verlieren. Es hätte vielleicht noch schlimmer werden können, wenn denn die Brexit-Partei, die neue Partei von Nigel Farage, mitgemacht hätte. Die hat ihr Pulver noch trocken gehalten, tritt erst in 3 Wochen bei der Europawahl an. Labour hat auch leicht verloren, vor allen Dingen im Norden, in ihren Hochburgen, umgekehrt die Konservativen in ihren Hochburgen im Süden. Und jetzt wird es natürlich interpretiert, an was hat es gelegen. Insgesamt muss man feststellen, großer Vertrauensverlust in Großbritannien oder in England gegenüber den beiden großen Parteien.
Mhm. Und wer hat dann gewonnen? Gibt es ein klares Bild oder zersplittert das?
Die kleinen Parteien haben gewonnen, vor allen Dingen die Liberaldemokraten, eine Partei, die es schon ziemlich lange gibt. Die fühlen sich als Sieger der Nacht, vermutlich auch zu Recht. Sie sind auf dem Weg, sich wieder zu erholen, nachdem es in den letzten Jahren für sie überhaupt nicht gut lief. Die Gefahr mit dem Zersplittern kommt erst noch. Denn nicht nur die Brexit-Partei hat nicht teilgenommen, sondern auch die neue Partei der Unabhängigen, die den Namen Change UK hat. Und die will das im selben Gebiet eigentlich wie die Liberaldemokraten. Beide Parteien sind sehr EU-freundlich. Und das könnte sich bei den Europawahlen noch rächen, dass es da keine Absprachen geben wird und dass diese kleinen Parteien sich dann gegenseitig um Erfolge bringen werden.
Mhm. Almut Möller, Sie kennen qua Profession beim European Council on Foreign Relations, aber auch ganz persönlich dadurch, dass Sie mit einem Briten verheiratet sind, die Brexit-Situation sehr gut. Würden Sie denn da jetzt Interpretationen wagen? Also zum Beispiel die Liberaldemokraten, die ja klar für einen Verbleib in der Europäischen Union sind, dass sie da eben jetzt gut abgeschnitten haben. Kann man daraus was lesen?
Na, es zeigt, es gibt auf jeden Fall auch Kräfte in Großbritannien oder in England. Es waren ja, wie Herr Maurer gerade sagte, Kommunalwahlen in England und Nordirland, nicht in Schottland und Wales. Also Kräfte, die sagen, na, wir wollen eigentlich in dieser EU bleiben. Die Grünen haben eine ähnliche Botschaft und haben nach jetzigem Stand, wenn ich das richtig sehe, auch zugelegt. Das ist aber nichts Neues, das wissen wir. Das Referendum war ja auch hinreichend knapp. Mhm. Die Frage ist, ob die Parteien der Mitte es schaffen, sich hinreichend zu positionieren als glaubwürdige Kräfte, die in die eine oder andere Richtung marschieren, nämlich raus aus der EU, wie Theresa May das immer sagt, mit Bestimmtheit, das kann sie nicht liefern. Und Labour ist eben auch unentschieden. Und was wir jetzt in Großbritannien sehen, dass Menschen auch ganz stark Vertrauen verlieren in die Handlungsfähigkeit von politischen Parteien, selbst in ihren Hochburgen eben, das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Das ist eine, die wir auch in anderen EU-Mitgliedstaaten bereits gesehen haben. Da kommt es momentan zu erheblichen Verwerfungen in den etablierten Parteiensystemen.
Was wäre denn da jetzt eine Lösung oder vielmehr ein Ratschlag auch für Labour-Chef Jeremy Corbyn? Nach diesem Wahlergebnis dann eher klare Kante zu zeigen. Andererseits könnte man ja auch sagen, genau diese Zerrissenheit in der britischen Bevölkerung ist ja vielleicht wahrscheinlich durch diese beiden großen Parteien auch bestens repräsentiert. Das heißt, wenn man sich festlegt, riskiert man möglicherweise noch mehr Verlust.
Ja, das ist natürlich sein Kalkül auch. Und na, die Frage ist, man zuckt natürlich, wenn man ein Labour-Chef Corbyn ist, der ja selber nicht wirklich ein überzeugter Anhänger der Europäischen Union ist, zu verstehen, was ist eigentlich momentan wirklich wichtig für die Menschen im eigenen Land. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade akut auch schon Umfragen dazu gibt, wie wichtig das Thema Brexit in der aktuellen Kommunalwahl war.
Wir können gerade mal fragen, gibt es die? Friedbert Maurer, gibt es da direkte Informationen?
Nein, es gibt keine Umfragen. Es gibt nur viele, viele Interviews von den Kandidaten auf kommunaler Ebene, die alle sagen, der Brexit hat schon eine ganz große Rolle gespielt. Wir kennen auch die Wahlbeteiligung noch nicht. Vermutlich sind einige Konservative zu Hause geblieben, die in 3 Wochen die Brexit-Partei wählen werden. Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht, welche Rolle natürlich auch kommunale Faktoren gespielt haben.
Hm. Friedrich Mara, eine Frage nochmal zu den Abläufen. Wir haben ja quasi täglich darüber berichtet, was jetzt der Brexit-Stand ist und wie auch nicht. Und jetzt ist es ziemlich ruhig geworden nach dieser Fristverlängerung, die Europäische Union gewährt hat bis zum Herbst. Heißt das denn, dass da jetzt gerade auch Däumchen gedreht werden in London oder wird da ordentlich gearbeitet? Das wäre meine Hoffnung.
Also, ich war über Ostern eine Woche in Urlaub gewesen, kam zurück und dachte, wo ist er denn, der Brexit? Er ist weit und breit nicht zu sehen. Und ich sehe keinen Weg, wie er wieder zurückkommen soll, dachte ich. Es gibt einen Weg und an dem wird auch gearbeitet, dass nämlich Theresa May und Jeremy Corbyn sich auf einen Kompromiss einigen. Dass Theresa May sagt, okay, ich beuge mich der Forderung von Labour, dass das Vereinigte Königreich in der Zollunion bleiben soll. Dafür muss Jeremy Corbyn auf das zweite Referendum verzichten, was ihm persönlich nicht so schwer fällt, ihm aber eine Menge Ärger in seiner Partei einbringen wird. Und jetzt reden viele, ich finde fast am interessantesten, was das jetzt alles, dieses Ergebnis für Labour bedeutet. Soll Corbyn mehr auf May zugehen, mehr Druck machen und es ernst meinen, einen Kompromiss herbeizuführen? Oder wie andere sagen, diese Uneindeutigkeit von Labour, alles so vage zu lassen, führt dazu, dass uns Wähler nach links und rechts weglaufen. Die Remainer wählen die Liberaldemokraten und die Leave wählen die Konservativen oder werden zur Brexit-Partei überlaufen.
Mhm. Friedbert Maurer, vielen Dank für diese Einschätzung nach London, nach der Kommunalwahl. Ich mache es jetzt mal korrekt, in England und in Nordirland. Man muss bei diesem Land immer genau aufpassen, was man sagt. Ja? Wenn es derzeit um Europa geht, gibt es ein Grundgefühl, einen Grundsound. Alles wird schlechter, die Briten wollen gehen, die Osteuropäer machen mehr und mehr ihr eigenes Ding. Fast überall sprießen die Blüten der Populisten. Viele haben genau deshalb Sorge vor der Europawahl Ende Mai. Und da kommt der European Council on Foreign Relations, ihr Think Tank, Almut Möller, und erzählt uns etwas anderes. Der Zusammenhalt in Europa ist so stark wie zuletzt vor über 10 Jahren vor der großen Krise. Ist das wirklich so?
Also, ich steig mal ein damit, warum wir überhaupt angefangen haben, dazu zu arbeiten. Zusammenhalt ist ein Kernbegriff für die EU und wir sehen jetzt auch gerade im Europawahlkampf, dass das Thema in den Europawahlprogrammen überall da ist. Also wir wollen Zusammenhalt stärken und so weiter. Und wenn man dann nachfragt, was heißt denn das eigentlich, dann gibt es für diesen Kernbegriff der Europäischen Union eigentlich irgendwie kaum was, wo man sagen kann, genau das macht Zusammenhalt aus. Das heißt, wir sind angetreten, wir wollten mal ein Angebot machen, wie man diesen Begriff des Zusammenhalts interessant aufbereitet und strukturieren können. Was gehört zu Zusammenhalt dazu im europäischen Kontext? Und wir haben das folgendermaßen angelegt. Wir haben gesagt, es gibt Faktoren, die können uns Auskunft darüber geben, dass es Hinweise darauf gibt, dass es stärkeren Zusammenhalt gibt. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Länder sind wirtschaftlich miteinander verflochten im Binnenmarkt. Wenn wir uns anschauen, die Art der Zusammenarbeit in anderen Politikfeldern, also die sogenannte Tiefe der Integration, Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, Zusammenarbeit im Euro, da sind nicht alle dabei. Das gibt uns Auskunft darüber, wie Staaten miteinander verflochten sind. Und das ist die eine Dimension. Und das zweite Thema, was wir uns angeguckt haben, wie bewegen sich eigentlich Menschen in diesem europäischen Raum? Einerseits, welche Chancen nutzen sie, ins Ausland zu fahren? Welche Begegnungsmöglichkeiten haben sie mit anderen Europäerinnen und Europäern? Leben sie grenznah oder nicht? Und daraus, was sind ihre eigenen Erwartungen an die EU? Wie wählen sie in Wahlen? Und daraus haben wir zusammengestellt ein ziemlich komplexes Ding, weil wir haben im Grunde öffentlich verfügbare Daten für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf die letzten 10 Jahre hin analysiert und strukturiert entlang unserer Indikatoren. Und am Ende kommt raus, was interessant ist. Und das bringt mich jetzt zu Ihrer Bauchgefühlbeobachtung zurück, nämlich, dass das, was wir eigentlich denken nach 10 Jahren von Krisenerzählungen zur EU, dass wir zumindest sehen in unseren Daten, in unserem Modell, dass Zusammenhalt in der Europäischen Union ziemlich robust ist. Also, dass es bestimmte Faktoren gibt, die offenbar resilient sind, auch gegen diese starken Krisen. Das ist eine Botschaft. Eine weitere Botschaft ist aber auch, dass Zusammenhalt extrem einbrechen kann und dass wir eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten haben, auch alte EU-Mitgliedstaaten wie Italien, wo das extrem passiert. In Großbritannien ist das nicht verwunderlich. Der Brexit ist ein Ausdruck davon. Aber wir haben eben auch Länder wie Italien, in Frankreich bricht der Zusammenhalt ein. Und das ist natürlich etwas, was alarmiert. Was wir uns erhoffen, ist eine Debatte, die sich etwas intensiver damit auseinandersetzt, wie kann man eigentlich Zusammenhalt stärken? Was sind Anknüpfungspunkte? Mhm. Und wir machen ein Gesprächsangebot. Ein ganz starker Aspekt daran ist, wie kann man eigentlich in Menschen investieren, dass sie dieses Europa erfahren können, weil der individuelle Zusammenhalt ist einer, der sich sehr stark verändert.
Also das heißt, Ihr Hauptansatz wäre da zu sagen, guckt auf die Menschen, bringt die Menschen zusammen, schaut darauf, dass wir sozusagen Europäerinnen und Europäer weiterentwickeln und vielleicht ein bisschen weniger Gewicht und Augenmerk auf diese nationalen Regierungen, die uns so viel Kummer machen in vielen Hauptstädten?
Also ja, schaut auf die Menschen, aber die Menschen sind ja auch Teil ihrer Mitgliedstaaten. Schaut
genau, die Menschen. Die wählen ja beispielsweise auch diese Regierung, wie wir sie haben in Ungarn, gerade relativ frisch gewählt, Orbán mit ganz deutlicher Unterstützung. Ist ja auch eine Aussage.
Schaut auf die Menschen heißt eben auch, sorgt dafür, dass es Menschen in ihren eigenen Ländern gut geht, dass der Zusammenhalt in den Mitgliedstaaten vorhanden ist. Denn unsere hemdsärmelige Arbeitshypothese, die sich dann bestätigt, war zu sagen, wenn Länder als solches inneren Zusammenhalt haben, dann sind sie auch stärker bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten in der Europäischen Union. Insofern ist das eine Botschaft, die auch in alle Mitgliedstaaten geht. Das ist nicht sozusagen die große EU-Europäisierungsmaschine, die wir hier aufmachen wollen, sondern das heißt, wir brauchen eben starke Mitgliedstaaten, die in der Lage sind, auch nach innen Zusammenhalt zu organisieren, damit sie das auch miteinander tun können.
Ich finde das interessant, Ihre Beobachtung, also gerade in diesen Krisenjahren. Ich habe das in der Euro-Krise häufig gedacht, als es ja wirklich, das war ja die erste Großkrise, noch vor dieser populistischen Krise, die wir jetzt erleben, wo man da denken konnte, dieser ganze Laden fliegt auseinander und wir streiten uns alle wie die Kesselflicker, Deutsche gegen Griechen und dergleichen. Ich habe ganz häufig gedacht, das ist wahrscheinlich eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, wie eng wir mittlerweile miteinander verwoben sind, dass die Frage, wie in Griechenland Geld ausgegeben wird, eben einfach für ganz Europa Bedeutung hat. Also dass es eigentlich ein Ausdruck ist, wie eng wir miteinander schon sind und wie gemeinsam wir mittlerweile diskutieren und damit eben unterm Strich auch streiten.
Ganz bestimmt. Es hat auch dazu beigetragen, dass wir in Deutschland, wir sind, glaube ich, irgendwie auch noch ein Ausnahmeland. Also viele haben immer das Gefühl, das sind eigentlich meistens die Krisen der anderen. Was natürlich nicht stimmt, weil wir eingebunden sind in diese EU und dieses System funktioniert eben auch für uns nur, wenn es den anderen Mitgliedstaaten gut geht. Was wir gesehen haben in den letzten 10 Jahren ist, dass sich seit der ersten Krise um die Banken, die sich da niedergeschlagen hat in den Mitgliedstaaten, einfach die politische Auseinandersetzung intensiviert hat. Und deswegen sind auch die Europawahlen in diesem Jahr zum ersten Mal aus meiner Erfahrung etwas, was sehr viel ernster genommen wird, wenn man sich anschaut, wie sich die deutschen Parteien positionieren. Die wissen schon, dass es um etwas geht, nicht nur, weil das Europäische Parlament wichtig ist und Dinge entscheiden kann, sondern weil das auch eine Signalwirkung hat nach innen. Und vor allen Dingen die Parteien der Mitte ihren Platz verteidigen wollen.
Interessant, wenn man auf den aktuellen Deutschland-Trend schaut von gestern Abend, dass, wenn man die Europawahl-Sonntagsfrage vergleicht mit der Bundestagswahl-Sonntagsfrage, dass die AfD da zum Beispiel signifikant schwächer ist bei der Europawahl. Also das heißt, die Leute scheinen schon auch ein gewisses Gespür zu haben, wer wo welche Rolle spielt.
Ja, ich kenne jetzt die Umfrage nicht so genau, aber ich meine, die Frage ist ja immer auch, wer geht dann wählen zur Europawahl? Man könnte meinen, da gehen vor allen Dingen diejenigen hin, die auch einen gewissen Kenntnisstand haben darüber, dass das was Wichtiges ist. Ich würde mal meinen, Leute, die sagen, ich wähle eigentlich die Grünen, Kernthemen der Grünen wie Umwelt und Verbraucherschutz zum Beispiel sind inzwischen ja ganz deutlich sichtbar, auch europäische Themen. Also ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, man muss auch schon damit rechnen, dass es einen Zuwachs an populistischen Parteien gibt. Und wir sehen das in der ganzen Europäischen Union, dass das ein Trend ist. Und insofern ist sozusagen die Sensibilität dafür, jetzt die politische Auseinandersetzung in der Mitte zu suchen und auch zu gucken, wie wir die Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, noch ob sie wählen gehen sollen, ist das eigentlich wichtig genug, dass die Politik die abholt. Na, denn die Mobilisierung in der Mitte derer, die so vom Bauchgefühl her wahrscheinlich sagen, die EU ist irgendwie, Europa ist in Ordnung, die EU, ich weiß nicht so recht, die abzuholen und zu sagen, es geht hier um politische Entscheidungen, die wir auch in Europa treffen als Deutschland und dafür brauchen wir die Unterstützung von Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, diese Verbindung muss die aktuelle Politik schaffen.
Der Tag mit der Europaexpertin Almut Möller am Internationalen Tag der Pressefreiheit. Ein Tag mit vielen Bekenntnissen und Erklärungen. Die Außenbeauftragte der EU zum Beispiel, Federica Mogherini, warnt heute im Namen aller 28 EU-Mitgliedstaaten davor, dass es immer mehr Versuche gebe, die Freiheit der Medien zu beschränken. Das liest sich ein bisschen komisch heute, Almut Möller, wenn die EU mit dem Finger auf andere verweist. Ich spiele mal die Einschätzung von Gemma Pötzken ein, von Reporter ohne Grenzen heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich mache tatsächlich die Erfahrung, dass viele der Themen, die wir in anderen Weltregionen behandeln, jetzt näher an uns heranrücken. Und da ist die Entwicklung in Österreich, glaube ich, irgendwie ganz symptomatisch. Es gibt eben so einen Trend, dass Rechtsnationalisten versuchen, gerade auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen. Mutige Journalisten wie Armin Wolf. Und das ist eben etwas, was wir auch aus anderen europäischen Ländern leider inzwischen kennen. EU-Staaten, wo man das nicht vermuten würde, ob das nun Tschechien ist oder eben auch Polen oder Ungarn.
Die Warnung von Gemma Pötzken von Reporter ohne Grenzen. Almut Möller, Sie haben gerade schon kräftig mit dem Kopf genickt, als sie das sagte. Die EU sitzt mittlerweile auch in diesem Glashaus.
Ja. Da muss man genau hinschauen. Kurze Rückbindung an den Zusammenhaltsmonitor. Ein Faktor, den wir drin haben, ist die Entwicklung der Pressefreiheit über die letzten 10 Jahre in den Mitgliedstaaten. Und unsere Annahme ist, dass eine freie Presse auch dazu beiträgt, Zusammenhalt zu fördern, weil man die Möglichkeit hat, sich unabhängig und pluralistisch über die Europäische Union zu informieren, weil man, das Argument, was wir machen, findet sich wieder in dem, was ja mal Pötzken sagt, dass wir eben eine Reihe von Mitgliedstaaten haben, die einen Verlust an Pressefreiheit sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war immer ein Thema, was man in der Welt platziert sah, wenn die EU-Außenbeauftragte das jetzt so sagt, dann hat das natürlich auch den Hintergrund, dass sie sehr sensibel ist für das, was in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union jetzt passiert im Vorfeld der Europawahl.
Also eine doppelte Kommunikation, die schon da drin steckt, sicherlich. Wenn diese Europäische Union, die, ich glaube, wenn wir uns vor 10 Jahren, 15 Jahren unterhalten hätten, da wäre dieses Thema wahrscheinlich ganz, ganz weit hinten gewesen, weil wir fest davon ausgegangen wären, wenn es einen Raum gibt in der Welt, der das garantieren kann, nämlich die Pressefreiheit, dann ist es die Europäische Union. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel wert ist diese Europäische Union noch, wenn sie das nicht mehr garantieren kann?
Ich sehe auch, dass es momentan um ganz grundlegende Fragen geht in Europa. Da muss man gar nicht die Europäische Union sozusagen als politischen Rahmen nehmen, sondern insgesamt die Frage, was passiert eigentlich mit unseren Demokratien? Das zeigt auch nochmal, wie sozusagen ernst die Situation ist, dass das, ich komme nun, bin Baujahr 77, Ende der 70er, dann sozusagen mit dieser Welle des Optimismus reingegangen als junge Erwachsene in die 90er Jahre, wo wir gesehen haben, das Ende der Fall des Eisernen Vorhangs eröffnet Möglichkeiten, die Demokratisierung einer ganzen Reihe von jetzt EU-Mitgliedstaaten. Das war so eine Welle der Hoffnung, dass von nun an die Welt eine ist, in der wir alle mehr Möglichkeiten haben, uns frei zu entfalten. Jetzt zu merken, dass das nichts ist, was garantiert ist auf ewig, heißt auch nochmal, und ich frage mich das dann auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich die eigene Arbeit dafür nutzt, dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass es schon jetzt ein entscheidender Moment ist, sich nochmal zu fragen, im Angesicht dessen, dass in einigen Mitgliedstaaten eben schon der Verlust von Freiheiten passiert, wie können wir dem entgegenwirken?
Facebook hat einigen extremen Kommentatoren die Konten gesperrt in den USA. Nach unserer Zeit war das heute Nacht. Kanäle, auf denen sich abstruse Verschwörungstheorien finden, auf denen Migranten gehetzt werden oder auch Juden oder Transgender. Almut Möller, ist das eine gute Nachricht, dass Facebook das tut?
Es zeigt zumindest mal, wie hoch der Druck auch inzwischen ist auf Facebook. Wir sehen in den letzten Jahren, wie eben auch gezielte Kampagnen, auch Kampagnen der Disinformation, natürlich auch etablierte Demokratien ins Wanken bringen können. In den USA kommt erschwerend hinzu, dass man jetzt einen Präsidenten als Verbündeten verloren hat in dem Kampf gegen Disinformation, weil dieser Präsident auch permanent mit falschen Nachrichten und Unwahrheiten argumentiert und hantiert. Aber wir sehen, und das ist natürlich nicht nur ein amerikanisches Thema, wir sehen, der Druck ist da. Insofern würde ich sagen, dieser Aspekt ist eine gute Nachricht. Die Frage ist, was sind eigentlich Kriterien dafür?
Ja, genau. Also deswegen war meine Frage auch wirklich sehr offen gestellt. Manchmal stellt man solche Fragen ja rhetorisch, aber ich meinte das wirklich, denn das, was Sie beschrieben haben, ist natürlich der gute Teil. Aber man fragt sich natürlich schon, nach welchen Kriterien legt Facebook das fest? Und überhaupt erstmal, Facebook legt das fest. Das heißt, ein Privatunternehmen entscheidet also darüber, was teilnehmen darf, wer teilnehmen darf am öffentlichen Diskurs und wer nicht. Das ist schon problematisch.
Naja, es ist in Ja und Nein. Wir müssen ja als Staaten auch irgendwo dann dem etwas entgegensetzen und sagen, einerseits gibt es Unternehmen, die haben diese unglaubliche Macht und die entscheiden das für sich. Aber wir müssen natürlich als Länder und Gesellschaften auch gucken, wie können wir selbst eine Form von Resilienz entwickeln? Wie können wir uns auch schulen im Umgang mit diesen Plattformen? Und ich glaube, das setzt auch eine starke gesellschaftliche Debatte voraus. Also die weit überwiegende Mehrheit der Deutschen wird sicherlich sehr abgeschreckt davon sein, obwohl sie Facebook wahrscheinlich benutzt, dass es solche extremen Positionen dort gibt.
Ja, aber reicht die Mehrheit? Also das ist ja, wenn wir bei Grundrechten sind und die Meinungsfreiheit ist ja eines dieser Grundrechte, das darf ja eigentlich nicht nach einem Mehrheitsgefühl gehen. Natürlich gibt es da juristische Grenzen, also ganz klar Form der Beleidigung. In Deutschland haben wir noch, was die Geschichte des Nationalsozialismus angeht, noch mal ein paar strengere Regeln aus guten Gründen. Andere Länder allerdings dann schon nicht, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Aber abgesehen davon darf es ja eigentlich niemals eine Stimmung sein. Facebook hat das jetzt ja auch entschieden, weil der Druck relativ groß war. Da kann man sich fast schon fragen, wäre das vielleicht durchgegangen, wenn jetzt gerade mal die Aufmerksamkeit nicht da wäre, dann wäre das ja schon wieder ein sehr weiches Kriterium.
Naja, also ich würde eher so argumentieren zu sagen, dass die überwiegende Mehrheit derer, die Facebook nutzen, abgestoßen sind von solchen Inhalten und die vielleicht irgendwann fragen, will ich eigentlich auf dieser Plattform unterwegs sein, die offenbar nicht in der Lage ist, hier diesen Rändern Einhalt zu gebieten. Und dann ist es sozusagen ein unternehmerisches Problem für Facebook. Das setzt aber voraus, dass ich natürlich als Userin oder User die Möglichkeit habe, mir überhaupt da ein Bild von zu machen. Insofern ist das sehr gut, dass diese Themen inzwischen auf der Agenda sind, denn das geht tief rein in die Zukunft unserer Demokratien. Und diese Destabilisierung, die dadurch ausgelöst werden kann, haben wir erlebt. Die hatten Einfluss auf Großbritannien gehabt, auf das Brexit-Votum und auf viele Debatten in Europa inzwischen.
Almut Möller, ich habe eine Lösung, die präsentiere ich Ihnen gleich. Und jetzt habe ich ja das Versprechen, wie wir das alles lösen, das Facebook-Dilemma und die Polarisierung der Kommunikation. Alle gehen zu Instagram, da gibt es immer nur schöne Fotos und das finden Sie jetzt auch gleich, wenn Sie wollen, von Almut Möller und mir. Wir haben gerade mal eben ein Selfie gemacht, finden Sie gleich auf meinem Instagram-Kanal, Corbinian Frenzel. Haben Sie auch einen, Almut Möller?
Ja, wissen Sie, ich werde dazu gedrängt und jetzt muss ich das, glaube ich, wohl machen. Wohlfühlstimmung verbreiten.
Genau, dann habe ich noch eine Sache ausgelöst. Dafür sage ich danke und ich sage vor allem danke für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Sehr gern, hat Freude gemacht.
Tschüss.